Hallo und herzlich willkommen zur 215. Ausgabe der Gegengrade. Heute Abend in Abwesenheit von Anna und direkt nach dem Spiel noch mit frischen Emotionen. Heute bei mir zu Gast der Tobi im Mastermind meines befreundeten Podcasts Eintracht Lebenslang. Grüß dich Tobi, schön, dass du dabei bist.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, mal schauen. Viel Möglichkeiten, das Ganze im Kopf zu sortieren, hatten wir noch nicht. Wie gesagt, dafür mit frischen Emotionen aus dem Stadion, denn emotional war es schon heute, ne? Kann man schon so sagen?
Es war schon. Ich hatte auch das Gefühl, dass diesmal das Publikum fast noch mehr dabei war als bei dem Spiel gegen Lautern irgendwie. Gab denn so nach der gelb-roten Karte, gab es nochmal so einen Push vom Publikum, da war ordentlich Stimmung. Das hat sich dann am Ende ein bisschen wieder gelegt, aber es war schon emotional auch aufgrund der Umstände des Spiels.
Ja, kann man so sagen. Ja, es fing schon komisch an. Ich wunderte mich ein bisschen, dass trotz der Lobeshymnen die Trainer Backhaus vor dem Spiel oder in der Pressekonferenz auch über Sid Rebiger losgelassen hatte, dieser auf der Bank saß, bis mir jemand sagte, was willst du denn, der spielt doch. Ich so, hey, wie, was? Ja, stimmt, 37, da ist er ja, hä? Dafür fehlte Bell, muss wohl irgendwas beim Aufwärmen passiert sein. Das war sehr überraschend. Freut mich erstmal sehr für Sid, dass er nach seiner doch sehr, sehr langen Leidenszeit wieder einen Einsatz hatte. Man merkte aber schon so in der ersten Halbzeit, wo er dann spielen durfte, dass ich tippe mal, erst schon eher aus taktischen Gründen rausgenommen worden, aber der Junge braucht noch ein bisschen, ne?
Ja, da fehlte so ein bisschen die Anbindung. Ich dachte mir dann irgendwann zwischendurch, so als da guckt, guck mal, auf der Doppel-6 haben wir jetzt Marie und Rebiger. Also das ist ja wirklich das so, was wir eigentlich mal wollen. Die Jungen, jetzt haben sie ja die Chance. Und der ist dann so ein bisschen Opfer des Spiels geworden. Aber bei uns war es genau dasselbe wie bei dir. Ich hatte die Aufstellung da, Bell, alles gut. Und dann kam ja diese Pyropause. Ich dachte irgendwann, 30, womit, das ist doch Rebiger. Wer ist denn jetzt nicht drauf? Haben die vielleicht schon irgendwie gewechselt, als noch nicht das Spiel unterbrochen war und wir einfach durch die Choreo nichts gesehen haben? Nee, beim Kicker geguckt, nee, irgendwie hat der einfach von Anfang an begonnen, naja.
Wobei beim Kicker stand er auch erst noch relativ lange als Bankspieler, also da stand erst noch Bell in der Aufstellung, also da lief das Spiel schon ein paar Minuten, weil ich guckte dann auch erst mal, dachte, nee, der steht nicht in der Aufstellung, aber wie gesagt, erstmal schön für ihn, dass er mal wieder am Geschehen teilnehmen durfte. Gut, erstmal schöne Choreo.
Habe ich jetzt auch gesehen, ja.
Ja, ich konnte es natürlich, du standst natürlich mittendrin, warst Teil des Ganzen. Ich konnte es natürlich von der Gegengrade aus bewundern. Dann hatten die Kieler auch noch ein bisschen ihr Restfeuerwerkskörper mitgebracht, bevor jetzt der Silvestereinkauf wieder losgeht, noch ein bisschen was loswerden. Erstmal minutenlange Unterbrechung des Spiels, bevor es dann mal richtig losging. Eigentlich muss man sagen, bis zu der Szene, die zum Elfmeter führte, eigentlich eher ein zähes Spiel gewesen. Wie ging dir das?
Ja, es fing schon ein bisschen zäh an und ich hatte auch das Gefühl, irgendwie die ganze erste Halbzeit, also war mit Torchancen, war nicht wieder so richtig was. Es war immer gut, aber die Konter oder die Reingaben wurden wieder nicht so bis zum Ende ausgespielt. Es fehlt ja immer irgendwie was. Und ich hatte das auch gar nicht gesehen. Es war ein ziemlich klares Handspiel. Ich habe das im Stadion nicht gesehen. Das ist Hand, für alle schrien gleich und war dann auch ohne Diskussion. Aber ja, bis dahin war es schon ein bisschen zäh am Anfang.
Ja. Die Kieler reklamierten, dass er dann wie gestoßen worden wäre, John Tolkien. Aber das war eigentlich ein ganz normaler Zweikampf. Er kommt halt ein bisschen unglücklich, muss man sagen, mit der Hand an den Ball. War für mich auch ein klarer Elfer. Memo Aydin macht das so, wie ich es gerne sehe, muss ich sagen. Wenn man Elfmeter schießt, einfach volles Fund drauf. Da kann der Torwart ruhig in die richtige Ecke fliegen, solange er so halbwegs platziert noch ist. Ich meine, der war gar nicht so super platziert, aber war einfach so hart geschossen. Das Ding mal drin.
Das dachte ich mir auch. Erst stand der Max Marida die ganze Zeit und wollte den schießen, bis dann irgendwann klar war, dass der VAR da auch nichts mehr einzuwenden hat. Und hatte sich Aydin dann den Ball so selbstbewusst geschnappt und ich dachte, oh nee, lass den bitte auch den versenken, wenn er jetzt den nach daneben semmelt. Aber ja, ich hatte auch gedacht, okay, jetzt semmelt er dann einfach volles Mett rein. Ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er irgendwie da drüber oder daneben geht. Aber das war dann schon, ja, so hart geschossen.
Danach fühlte sich für mich das Spiel, wenn es auch vielleicht erklärbar war, weil Kielnitz natürlich mehr machen musste, ein bisschen zu weiß an, aber ohne dass ich die Wahrnehmung hatte, boah, da fällt irgendwie gleich ein Treffer, bis es dann zu der nämlichen Szene kam, die, glaube ich, noch sehr stark, natürlich nicht nur im Stadion, sondern wohl auch hinterher noch sehr stark diskutiert werden wird, die rote Karte für Frenkert. Aber gehen wir mal bis dahin, also kurz bevor die Szene passierte, war Kiel vielleicht feldüberlegen, aber ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie so groß was bei rauskam. Wie ging dir das?
Ich fand es auch. Also ich glaube, wenn das so geblieben wäre, wir wären mit 11 hätten weitergespielt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl zu dem Zeitpunkt bis zur roten Karte. Es war, ja, die hatten ab und zu hatten mehr den Ball, aber irgendwie wirklich zwingend sind die auch nicht nach vorne gekommen. Im Gegenteil, wir hatten ja doch immer noch mal die ein oder andere Möglichkeit oder Chance, in den Strafraum zu kommen. Ja, und dann fiel diese rote Karte.
Ja. Ich glaube, Conte war es, der da so ein bisschen Ball vertändelt. Kiel macht das Spiel schnell. Der Kieler, Kapralik war es, legt sich einen Ball ein bisschen zu weit vor. Und da dachte Frank hat halt, okay, den grätsch ich noch weg. Ja. So die erste Reaktion um mich rum und auch bei mir war, ja, sah nach gelb aus, also natürlich gelb aus, das ist völlig klar, aber wie so rot, weil so letzter Mann war jetzt irgendwie nicht, der Ball ging so Richtung Seiten, nicht Seiten aus, aber so Strafraumeck aus. In der Mitte war noch jemand, aber ich ließ mich aufklären, tatsächlich besagt, dass eine Torschance verhindert wurde durch das Foul, auch wenn die jetzt vielleicht nicht nur hundertprozentige war. Aber es wäre halt eine Torschance geworden, wenn er da durchgebrochen wäre. Und damit am Ende, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich sehr unbeliebt mache mit der Aussage, die rote kann man geben. Wie siehst du das?
Also für mich war die rote schon mehr rote als vergleichbar die rote für Bräunig in Karlsruhe. Da ist er wirklich komplett am Strafraumrand und da ist er in der Mitte und das wäre auch keine Torschance gewesen. Da gab es glatt rot. Ich fand, das hier war klarer. Man sieht, ich habe es direkt im Stadion nicht mitbekommen, was in der Mitte passiert ist, eben bei den Highlights, und gesehen, dass ein Chor auch in der Mitte ja irgendwie gefoult oder weggestoßen wurde. Ob der noch hätte eingreifen können, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, in dem Moment kannst du den auch nicht groß bewerten, dass er sich den Ball zu weit vorgelegt hat und dadurch der Ball wahrscheinlich ins Ausgelandet wäre. Im Endeffekt, er hat ihn zwar noch ganz leicht berührt, Frenk hat den Ball, also ganz leicht touchiert, aber dachten wir so, lass ihn doch laufen, du hast, zur Not hast du immer noch Hoffmann hinten stehen und falls der dann doch, dann ist es 1-1. Also dann ist das Spiel, du kannst aber immer noch drauf aufbauen. So dachte ich einfach, gut, jetzt hast du das Spiel, gibst du jetzt heute aus der Hand. Und was für mich noch viel, viel schlimmer ist, er ist nächste Woche in Dresden einfach gesperrt. Und das ist das, was jetzt gerade die letzten, hat er jetzt gespielt? Zwei Spiele, ne?
Düsseldorf. Zwei Spiele, ja.
Hertha, letzte Woche und diese Woche. Du hast gemerkt über diese drei Spiele, dass ich in Chor, Renkert und mit Abstrichen auch Ehlers da jetzt irgendwie gefunden haben hinten, das wunderbar gemacht haben. Wir stehen defensiv super stabil, aber wirklich stabiler als vorher. Auf kannst du besser aufbauen. Und dann gegen den, ja, wichtigsten Gegner, den wir jetzt in der nächsten Zeit haben, gegen Dresden, fehlt dir dann wieder und fängst wieder vorne an, hinten wieder an, alles umzubauen.
Ja. Ja, Frenkert geht halt ins Risiko. Ich meine, hinterher, das ist mal leicht quatschen. Ich dachte auch, weil gesagt, er sich den Ball ein bisschen weit vorlegt. Ja, da kommst du noch ran mit der Grätsche halt eben, aber da war dann doch ein Hauch zu langsam für. Insofern, rote Karte. Das Spiel kippte allerdings nicht, muss man sagen. So Eintracht schüttelte sich, also ein paar Minuten hast du schon gemerkt, aber dann schüttelten sich, dann hat Aydin noch mal sogar am Anfang der Nachspielzeit noch eine Chance. Und dann kommt es, also offensichtlich hatte Backhaus den Plan, okay, wir gehen jetzt so, wie wir sind, in die Pause. Bis dahin, das müssen wir jetzt irgendwie noch überstehen. Dann sortieren wir uns nochmal neu. Auch dahinter ist man immer schlauer. Prompt steht der Kieler Torschütze bei der mal wieder Hereingabe. Niklas Niehoff, Mutterseelen allein, und kann das Ding da verwerten. Macht er natürlich auch sehr gut, muss man auch sagen. Der war gar nicht so einfach, da reinzuzwirbeln, der Ball, aber mal wieder Hereingabe und spielerfrei. Also ich glaube, dass Ehlers ihn da so ein bisschen aus den Augen verliert. ziemlich nerviges Gegentor, ne?
Es ist das Standard-Gegentor, ne? Eingabe von außen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Elas oder Nkoa, die haben sich da, also auf jeden Fall passte die Zuordnung bei den beiden nicht. Und dann war das Ding halt drin.
Ja. Kurz Business darauf. As usual. Kurz darauf habe ich den Ball schon wieder im Tor gesehen. Schon wieder Niehoff. Kopfball zum Glück genau auf RTH. Also gleich das zweite Mal miteinander, selbe Muster wieder. Kommt frei zum Kopfball. Gut, den Rest überstehen wir dann.
Ich meine, wir hatten ja noch diese beiden Chancen, ne, wo einmal Häuser denn in der Mitte irgendwie eine ganz trickreiche Hackenablage noch macht und Ball dem Gegner schenkt. Und Gomez hat dann ja noch das Schuss, der dann natürlich auch irgendwie geblockt wird. Also, ja.
Ja, also durchaus noch Chancen, trotz Unterzahl. Man muss sagen, so im Summe, wenn diese blöde rote Karte nicht gewesen wäre, es war schon eine solide Halbzeit, würde ich sagen, die Eintracht da gespielt hatte. Also hatte sich auch Torchancen rausgespielt, stand defensiv ziemlich sicher. Also Kiel kam mit dem Pressing auch überhaupt nicht klar, hatte ich so die Wahrnehmung. Conte bekam sie irgendwie die ganze Zeit gar nicht unter Kontrolle. Wen sie diesmal ziemlich gut abgemeldet hatten, war eigentlich Dimchi. Also der bekam da kaum einen Kopfball irgendwie.
Da weiß ich nicht, also das hat mich so ein bisschen gestört und das ist auch das, was warum ja Dimchi denn irgendwie immer nach der 60. Minute raus muss, weil er platt ist. Mhm. Weil letzte Woche auch schon mit Conte, dass sie Kilometer um Kilometer gelaufen sind. Und heute war es wieder oft der Fall, dass er alleine angelaufen ist oder er und Conte haben vorgeschoben. Und dann hat aber Häuser meist ist nicht rechtzeitig nachgeschoben und dadurch war immer irgendeiner frei. Mhm. Und das Pressing konnte ruckzuck überspielt werden. Das war ein bisschen schade. Aber ja, mit Conte hatten die, also das ganze Spiel, ihre Probleme in der zweiten Halbzeit und vor allem und ja, der tut mir so leid, dass er bei all seiner Arbeit, die er gemacht hat, dass er nicht in der Mitte irgendeiner steht, der da irgendwas verwerten konnte.
Ja, in der zweiten Hälfte dann relativ schnell nach 7 Minuten der 52. Wie du schon sagst, eher eine Konzessionsentscheidung. Rosenbohm, ja, er erwischt ihn da irgendwie schon im Gesicht. Sah gar nicht mal so besonders nach Absicht aus, fand ich. Wenn ich jetzt mir so die Highlights oder die Zeitlupe da nochmal anschaue, kann man geben, war aber, glaube ich, schon eher eine harte Entscheidung. Also,
ja, gut. Ich glaube, es war auch kein, also es war nicht in dem Sinne ein klassisches taktisches Foul, dass er durch gewesen wäre. Er war ja auch noch hinter ihm so ein bisschen, erwischte ihn. Ja, das war schon eindeutig okay, so ein bisschen Entschuldigung für.
Kurz darauf, 57. Hast du schon angesprochen, Conte tankt sich mal wieder durch auf engstem Raum, Doppelpass mit Aydin. Dann heißt es, großartige Rechnungstag vom Torwart. Ich hatte mir so die Warnung, er schießt den Fuß von ihm an. Also,
ja.
Also, schade.
Also, war es der auch abgefälscht war noch? Ich glaube, der war noch abgefälscht von einem Abwehrspieler, ne? Wo er ins längere Eck, ins lange Eck schlenken.
Naja, er will ins Kurzeck eigentlich schießen. Wie gesagt, da kriegt der Torwart immer noch einen Fuß zwischen. Leider, also es war überragend rausgespielt, das Ganze. Es gibt noch zwei Aufreger. Einmal ein Schuss von Kiel, der so irgendwas zwischen Schuss und Hereingabe war, die am langen Pfosten links vorbeigeht, wo fast noch einer reinrutscht. Gibt noch eine Riesenchance für Häuser, die im Stadion so aussah, so am Fünfer kommt da halt, rutscht eine Reingabe rein. Du denkst so, wie geht das, dass man das Ding übers Tor schaufelt? Man sieht in der Wiederholung, aber er wird dann noch, ich will nicht sagen geblockt, aber schon sehr gestört. Also der war nicht leicht zu nehmen.
Nein, das war im Zweikampf.
Im Zweikampf so. Es ist natürlich schade. Also den kann man machen, aber da ist kein Vorwurf an Robin. Ja, unterm Strich ein Punkt, der sich irgendwie anfühlt für mich nach zwei verlorenen Punkten. Auch wenn es unterm Strich, glaube ich, irgendwo ein gerechtes Unentschieden war.
Ja.
Aber irgendwie war mehr drin.
Also in zur Halbzeit hätte ich gesagt, ja, okay, ein Punkt, können wir mit leben, alles gut. Mhm. Und nach der zweiten Halbzeit, also erstmal was vielleicht so ein Unterschied zu vor ein paar Wochen ist, nach der gelb-roten Karte für Kiel hatte ich das Gefühl, wir können das Spiel hier gewinnen. Und das hatte ich die letzten Wochen nicht unbedingt immer, dass ich so, okay, da geht noch irgendwie was. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, das können wir hier noch reißen, es gab denen auch noch genug Chancen. Und aufgrund dessen war ich dann nach Abpfiff auch so, war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ja, auch gerade, wenn man sich die anderen Ergebnisse wieder anguckt. Magdeburg gewinnt auch. Ich meine, irgendeiner hatte bei uns im Blog gesagt, vor Spielbeginn, ja, entweder Platz 13 oder 18 ist heute alles drin. Da meinte ich, ja, okay, das ist einfach Eintracht in den Nutshell. 13 oder 18 ist alles drin an einem Spieltag, hoch oder runter. Und ja, die anderen haben auch wieder gepunktet, bis auf Dresden. Und deswegen wäre so ein Dreier eigentlich ganz schön gewesen heute.
Aber, ja, nur noch Kiel überholt. Du sagst das so im Vorbeigehen, dass Magdeburg gewinnt. Magdeburg gewinnt in Berlin, weil der Hertha die 7 Spiele irgendwie in Folge gewonnen hatte, ohne Gegentore oder einem Gegentor, glaube ich. Jetzt gewinnt er Magdeburg mal eben 2-0. Fürth holt noch einen Unentschieden. Aber gut, das ist super eng da unten in der Tabelle. Also der Dreier hätte uns gut getan. Wie gesagt, aber ich glaube unterm Strich, das 1-1 geht schon in Ordnung. Für mich war das Spiel so ein bisschen Standortbestimmung, weil ich dem Braten nicht getraut habe, als viele doch sehr euphorisch wurden, wie toll das Team gegen Kaiserslautern aufgetreten sei und so ein verdienter Sieg und wunderbar und kaum sind mal alle da, dann geht's mal richtig zur Sache. Ich war da noch skeptisch, muss aber sagen, dass im Großen und Ganzen die Leistung eigentlich schon fast bestätigt wurde. Also da scheint sich, ich weiß nicht, ob sich das Team gefunden hat, aber es ist auf jeden Fall stabiler geworden. Wie siehst du das?
Ich hatte gerade, weiß nicht, ob du mich jetzt noch hörst, ich hatte gerade eine Minute, war dein Ton weg.
Oh, okay.
Hörst du mich?
Jetzt wieder da?
Dann geht's auch so, dann geht's auch ohne Kopfhörer.
Okay.
Das aus. Also, was war nochmal die Frage?
kleine technische Probleme. Für mich war das so ein bisschen Standortbestimmung nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, weil viele waren euphorisch und verdienter Sieg. Ich dachte, naja, mal abwarten. Es lag für mich auch viel daran, dass Kaiserslautern einfach extrem schwach war an dem Tag. So, aber für mich jetzt schon, kann man sagen, im Großen und Ganzen bestätigt die Leistung. Wie siehst du das?
Also ich musste auf jeden Fall an euch, an euer Gespräch von letzter Woche denken, vor dem Spiel, ne? Du meinst ja, ob das jetzt eine Eintagsfliege ist, ja oder nein. Ich glaube, weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn die Mannschaft in Top-Besetzung plus ein, zwei Spieler spielt, dann ist da wirklich, dann ist es auch gut, alles okay, aber du merkst, je mehr Leute irgendwie ausfallen oder ausgewechselt werden müssen, desto mehr geht die Qualität runter. Du hast so deine 12, 13, vielleicht 14 Spieler, die auch das Niveau haben. Und danach wird's dünn. Also, weiß nicht, also was wir heute so ein bisschen äußert, fand ich generell irgendwie einen unglücklichen Tag. Aber wer so ein bisschen auch von der Körpersprache so ein bisschen rausgefallen ist, war Sidi Sané, nachdem der denn eingewechselt. Und der trabte irgendwie so ein bisschen lustlos auf dem Feld rum. Ich hätte mir an der Stelle dann doch irgendwie Robert Ramsack zuerst gewünscht, dass der ein bisschen mehr Spielzeit hatte. Der hat jetzt am Ende auch nicht wirklich Chancen gehabt, noch was zu zeigen in den letzten 5 Minuten. Aber ich glaube, dass wenn die Mannschaft wirklich in der Bestbesetzung auftritt, dann haben wir auch eine Chance, die Klasse zu halten. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist jetzt mit den nächsten beiden Spielen? Ne? Das ist, müssen wir jetzt irgendwie noch hinbiegen oder wenigstens das nächste Spiel. Gegen Schalke rechne ich mir ehrlicherweise gar nichts aus. Glaube ich, Schadensbegrenzung, wenn wir da nicht komplett abgeschossen sind. Ja, auch eigentlich kannst du so auch nicht ins Spiel gehen. Hoffentlich werden wir nicht abgeschossen. Aber wir wissen ja alle, wie Eintracht so ist. Also das nächste Spiel irgendwie überstehen, in die Winterpause kommen, regenerieren, hoffen, dass dann vielleicht der ein oder andere Verletzte dann irgendwie zurückkommt, Tempelmann vielleicht, und nochmal nachlegen. Also mir ist das irgendwie immer noch hinten in der Innenverteidigung zu dünne. Also wenn da Bräunig und Ehlers spielen, Ehlers hat sich ein bisschen gesteigert, aber bei Bräunig merkt man so ein bisschen, ich glaube, da fehlt noch so die Abgebrühtheit in der zweiten Liga. Der hat so das fehlerhafte Stellungsspiel, verleitet ihn dann doch immer dazu, nochmal zu klammern oder so, und der fängt sich relativ schnell irgendwelche gelben Karten, weil er falsch steht. Und das ist ja bei unserem Glück mit den Platzverweisen nicht besonders gut, wenn die Abwehrspieler sich so einfach die gelben Karten fangen. Ja, ansonsten muss man vielleicht nochmal ein dickes Lob an Chor aussprechen, was der da heute
Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel.
Und was ich nie gedacht hätte, dass Juan Gomez rechts in der Rechtsaußenverteidigerposition so gut funktioniert. Irgendwie klar ist das im defensiven Bereich noch nicht hundertprozentig, aber er ist ja doch ein relativ starker Zweikämpfer und dann geht es aber auch gleich nach vorne. Also ich finde, Sie wissen ja alle um seine Abschlussschwäche, er sollte vielleicht doch so weit wie möglich weg vom Strafraum eingesetzt werden. Und da ist das gegen Lautern und diese Woche, das war wirklich, wirklich gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass er da so gut funktioniert.
Ja, ich habe ein bisschen differenziertes Bild von ihm. Also er macht das defensiv gut, weil er auch einfach seine Laufstärke ausspielen kann. Das kommt ihm da sehr zu Pass. Ich finde nach wie vor nach vorne klar, er bringt Tempo mit. Er trifft zu häufig eine falsche Entscheidung, aus meiner Sicht. So, also, aber wenn er spielt, dann ist er da, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben. Ein Chor, überragendes Spiel. Ich habe das Gefühl, 100% Zweikampfquote, so gefühlt zumindest. Der hat ja abgeräumt, wie nichts Gutes. Ja, man muss jetzt mal sehen. Marie übrigens auch ein sehr gutes Spiel gemacht.
Auch sehr gut, ja.
Sehr viel Ruhe am Ball, gute Übersicht, gute Ideen gehabt. Ja, ohne Frenkert, man wird sehen, ob das doch jetzt irgendwie der zentrale Baustein in der Abwehr ist, wenn der fehlt, ob das wieder in die Hose geht oder ob das jetzt diesmal kompensiert bekommen. Aber jetzt mal zwei Spiele hintereinander. Leistung stimmte, Chancen mal rausgespielt, also nicht dieses laue Lüftchen, wie die Spieler alle davor. In der Offensive, defensiv zumindest stabiler. Also, ich glaube, wir können mit ein bisschen Hoffnung nochmal nach Dresden fahren.
Also ich hatte ja vor ein paar Wochen gesagt, das wird das schlimmste Spiel der Saison auswärts in Dresden. Das wird fußballerisches Niveau ganz, ganz, ganz niedrig sein. Eintracht wird trotzdem 2-0 verlieren irgendwie und das hat sich geändert. Also ich glaube, Dresden hat es ja auch ein bisschen angefangen zu punkten. Vielleicht wird es doch nicht ganz so schlecht. Aber da musst du auf jeden Fall, du darfst nicht verlieren. Also ich glaube, wenn die Leistung so ist wie heute und am Ende springt wieder irgendwie ein Unentschieden mal raus, dann wäre ich, glaube ich, schon zufrieden. Dann würdest du mit 15 Punkten in die Pause gehen wahrscheinlich. Schalke auch so. Und das ist schon ja, besser, als wie es vor ein paar Wochen aussah. Also es ist ein bisschen mehr Hoffnung da. Immer noch nicht. Also es ist wieder diese Eintracht-Hoffnung. Ne? Wir fangen an zu punkten, die anderen fangen auch an zu punkten. Es wird alles wieder super, super eng da unten. An welchem Platz haben wir jetzt? 14, ne?
Moment, glaube ich sogar 13, das richtig gesehen habe. Warte mal ganz
Ich
kurz.
glaube, 13 werden wir, wenn wir Kiel geschlagen hätten. Ich glaube, wir sind 14 und haben aber nur einen Punkt Vorsprung vor Magdeburg auf dem letzten. Also es ist absurd, wie
Ja,
eng das
14.
dort
Das
ist.
stimmt. 14. ein Punkt auf den 18. Ja. Ja, absurd
Aber
eng. Ja.
sind wir gewohnt.
Ich wollte gerade sagen. Ja, in der Winterpause noch ein bisschen nachlegen, wäre nicht schlecht. Und dann geht's auf in die nächste Zitterrückrunde.
Muss ja schon sagen, dass war froh, dass Heiner Backhaus diesmal so schnell reagiert hat, als Yadimchi da fast seine gelb-rote Karte an der Seitenlinie abgeholt hätte. So, oh nee, das fehlt jetzt auch noch. Den Frenkert weg, der einzige Stürmer da oben, da vorne wieder weg. Und er hat aber ja sofort irgendeinen Ersatzspieler herangerufen. Es hat ein bisschen gedauert, bis Ramsak kam, aber so, oh, das fehlt jetzt noch, dass der irgendwie noch so eine komplett unsinnige gelbe Karte oder gelb-rote Karte sich
Naja.
abholt, aber
Ja.
haben wir Glück gehabt.
Gut, dann schauen wir mal, wie es in Dresden wird. Tobi, danke dir ganz herzlich, dass du dir einmal eingesprungen bist.
Kein
Hat mir
Problem.
Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu reden. Und da wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend und einmal ein bisschen tief durchatmen nach diesem doch etwas sehr hektischen Spiel.
Die besinnliche Weihnachtszeit.
Die können sich ganz genau noch ein bisschen Restadvent feiern. Alles klar. In diesem Sinne, mach's gut.
Ciao.
Ciao.